Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Dresden Monarchs, dem Monarchscast. Auch heute wieder hier am Mikrofon für euch der Erik. Hallo!
Herzlich willkommen!
Und der Markus. Hallo!
Ja, also heute soll es um das Recap vom Spiel gegen Potsdam jetzt am Wochenende gehen, natürlich, wie immer, ihr kennt's. Dann haben wir einen wundervollen Gast, mit dem wir ein schönes Interview geführt haben. Ja, und das war's eigentlich schon für die Folge. Da geht's dann quasi in die Sommerpause und dann schauen wir mal weiter.
Genau, die Düsseldorf-Vorbereitung kommt dann erst später.
Ganz genau, also da würde ich sagen, Markus, starte einfach mal rein. Recap vom Potsdam-Spiel, let's go.
Let's go, papam, papam, da sind wir. Es war mal wieder ein Spiel auf der Bernie angesetzt, wo sich 1480 Leute hin verirrt haben dieses Mal. Wetter nie ganz so extrem wie bei Köln, dennoch warm genug war es auf jeden Fall. Ich für meine Verhältnisse habe auf jeden Fall ordentlich zu tun gehabt in der Hitze.
Also du standst ja unter deinem kleinen Schirmchen. Ich war ja bei dir mit oben auf deinem Försterhochsitz quasi. Und du hattest ein kleines Schirmchen für dich und deine Kamera und hattest Schatten und ich stand da die ganze Zeit in der prallen Sonne. Also war schon geiles Footballwetter, aber musst du ordentlich viel trinken.
Aber unter dem Schirmchen war es irgendwann auch ganz schön warm. Aber es soll ja hier nie um die Wetterbefindlichkeiten gehen, wir wollen ja mit euch über Football reden. Und da fangen wir jetzt auch endlich mal an, bevor wir hier wieder uns verquatschen, mit dem Kickoff, den Potsdam für sich received hat. Und das ging dann eigentlich auch relativ fix zu unserem Ärgernis. Denn mit einem schönen Mix aus Lauf und Pass ging es innerhalb von 2,5 Minuten runter in die Dresdner Endzone, wo der Quarterback, der Potsdamer Chris Helbig, selber dann zum Touchdown laufen konnte und der PAT auch verwandelt wurde und somit stand es recht schnell 0:17. Ja, dann ging für Dresden leider irgendwie gar nichts so richtig vorwärts, sodass Potsdam direkt schon wieder den Ball hatte. Und nach einem kurzen Pass und einer schnellen Körpertäuschung der Potsdamer Brandon Polk, ich glaube, es waren was um die 60 Yards oder so, die er dann das Feld runtergerannt ist.
Ja, es war quasi ein kurzer Pass, aber viele Yard after Catch, die er erzielen konnte.
Genau. Gab es am Ende noch ein bisschen eine unschöne Szene, weil er sich da schon ein bisschen sehr früh gefeiert hat. Aber darüber reden wir jetzt mal gerade gar nicht. Ja, Potsdam hat dann noch die Two-Point versucht zu spielen, die leider die zu unserem Glück nicht funktioniert hat. Und somit stand es dann schon 0:13.
Ich bin schon ganz schön frech, direkt schon so früh im Spiel unbedingt auf einen Two-Point zu gehen.
Ja, man wollte halt seine volle Dominanz da schon recht früh zum Ausdruck bringen. Und es war auf jeden Fall eine krasse Dusche, direkt schon mit 0:13 zu starten. Aber jetzt konnte Dresden endlich mal ins Spiel kommen und fing sich an, übers Feld zu arbeiten. Erst mit ein paar Läufen von Yassan, dann so mit kleinen Pässen quer übers Feld zu dem und zu dem. Dann kam leider die Dresdner Misserfolgsstory mal wieder, denn Yassan lag verletzt am Boden. Er joggte dann zwar noch vom Feld, aber zurück ins Spiel ist er leider nicht mehr gekommen und nach dem Spiel habe ich ihn dann auch humpeln sehen. Ich weiß nur nie, wie schlimm es ist. Man hofft das Beste. Auf jeden Fall kam wieder ein weiterer Verletzter auf die lange Dresdner Liste. Ja, der Drive sollte aber dann trotzdem endlich auch für Dresden zu erhofften Punkten führen. Durch einen Pass auf Isaiah Amechi konnte dann mit dem Putt von Sebastian Naas auf 7:13 gestellt werden. Ja, Potsdam kam wieder mit seiner alles überragenden Offense auf den Platz und stand recht schnell an der Mittellinie. Dann hat die Defense zwar gut Druck auf den Quarterback generieren können, der dadurch immer wieder Fehlpässe warf und aus der Pocket flüchten musste. Aber auch das hat irgendwie nicht so richtig geholfen, denn am Ende konnte er einen präzisen Pass auf Jared Wolfie werfen, der zwar in der Doppeldeckung war, aber trotzdem perfekte Hände hatte. Kurz davor hat man dann noch das Pech, dass auch Ken Hike am Boden lag, der aber dann zum Glück weiterspielen konnte.
Ja, war kurzer Schockmoment gewesen. Ja. So viele Leute sind nie mehr da irgendwie auf dem Roster und auch in der Defense fehlen schon echt viele. Und Ken Hike ist halt ein wichtiger Pfeiler in unserer Defense dieses Jahr. Und da waren wir echt froh, dass er dann wieder später, ein paar Spielzüge später wieder aufs Feld kam.
Genau. Aber wir hatten zum Glück, die Defense war jetzt wieder wach und fit auf dem Feld und konnte die Potsdamer zumindest zu einem Field Goal, also nur bei einem Field Goal halten. Und somit stand es am Ende des ersten Viertels 7-16. Dann kam mal wieder die Offense nicht so richtig in Fahrt und sah eigentlich schon nach einem Three and Out aus. Der Punt wurde dann auch noch geblockt, sodass Potsdam eigentlich eine echt gute Feldposition gehabt hatte. Aber, Gott sei es gedankt, durch eine Strafe der Potsdamer Defense, nämlich einem Offside, hatte Dresden nochmal die Chance zu einem First Down. Und dann haben wir ein herrliches Laufspiel sehen dürfen, à la Berlin letzte Woche. Und für David Baum ging es dann einfach mal per 48-Yard-Lauf in die Endzone der Potsdamer.
Und ja, da hieß es dann quasi getreu des Titels der letzten Folge, Lauf, David, Lauf.
Genau, weil Yassan ja leider draußen saß, musste David jetzt alles auf seine Schultern buckeln. Und das hat er auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Und da ging es einmal das halbe Feld runter. Sebastian Naas, zielsicher, ging der PAT rein und es stand 14-16. Ja, jetzt kam der Kick und ich weiß nicht so richtig, ob das so geplant war, ob er abgerutscht ist oder so, aber auf jeden Fall war der sehr kurz, aber dafür sehr hoch. Also das sah irgendwie ein bisschen eigenartig aus. Und der Potsdamer Spieler Wellenbrink steht jetzt hier auf meinem Zettel nur. Ich habe einen Vornamen vergessen aufzuschreiben. Man möge es mir verzeihen. Konnte den Ball dann recovern und somit stand Potsdam schon an der Dresdner 41. Man hatte dann aber die Dresdner Defense wieder auf dem Feld und somit auch wieder sehr wache und fitte Jungs, die den vierten Versuch erzwingen konnten in der Red Zone der Dresdner für Potsdam. Und den haben sie nicht verwandeln können und somit Turnover und Downs für Potsdam. Und danach große Schrecksekunde für die Potsdamer, die Nummer 71, Max Evenhuis, hat sich dabei so schwer verletzt, dass sogar der Rettungsdienst mit aufs Feld musste und nach längerer Behandlungsphase er dann mit der Trage runter ist. Währenddessen war wirklich absolute Stille im Stadion und die Fans haben aufmunternd geklatscht, auch wo der dann auf der Trage war, sind alle Spieler auch von Dresden hin, haben mit ihm abgeklatscht. Ich hatte danach nach dem Spiel die Chance, mit der einen Physiotherapeutin von Potsdam zu sprechen und die hat gemeint, er hat sich vermutlich das Schienbein gebrochen. In diesem Sinne auch hier nochmal alles Gute und gute Besserung an den Herrn von Potsdam da. Get well soon, kann man da nur sagen. Ja, jetzt ging
es. Aber was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, jetzt hier schon zweimal in dem Spiel und das ist mir auch in den letzten Spielen aufgefallen, in der Red Zone ist unsere Defense echt stark, da lässt sie kaum Yard zu oder eben Punkte.
Ja, also das muss man sagen, auch wenn die sonst irgendwie immer ein bisschen Probleme haben, den gegnerischen Angriff zu stoppen, in der Red Zone sind sie auf jeden Fall dann hellwach und können teilweise Turnover und Downs oder eben halt ein Field Goal nur zulassen. Das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wenn das mal über ein ganzes Feld so klappen würde, das wäre echt bombastisch. Ja, jetzt stand man nur an unserer 1 Yard. Und sind dort irgendwie auch wieder schwer ins Starten gekommen und hatten dann Glück, durch ein Offside gab es wieder ein First Down und man hatte irgendwie nochmal kurz so, jetzt kommt man nochmal vor der Halbzeitpause. Ja, dann gab es einen Quarterback-Sack mit viel Raumverlust, irgendwie, ich glaube, 11, 12 Yards ging es dann nach hinten und somit musste man punten, ne? Dass Potsdam auch schon wieder direkt an der Mittellinie stand und die wollten noch gar nichts von Halbzeitpause wissen. Die haben nämlich nochmal richtig Gas gegeben und mit einem Trickspielzug und einer Ballübergabe an ihren Wide Receiver Jared Wolfe, der dann auf den laufenden Quarterback Chris Helbig passt und der läuft 30 Yards die Endzone runter und nach dem PAT von Heiko Bahls, glaube ich, ist der Kicker bei Potsdam, steht es somit 14-23. Ja, die Offense hat dann irgendwie auch noch ein bisschen Zeit, aber kann nie so viel findet keine richtige Antwort auf das Spiel von Potsdam und kann zumindest den Punt bis an die 2-Yard-Line bringen von Potsdam. Dort geht's dann vorwärts, Angriff von Potsdam wird dann zwar gestoppt durch einen Quarterback-Sack von Georg Helbig. So war das nämlich, Georg Helbig sackt Chris Helbig, war sehr schön anzuhören im Stream. Ja,
da kann man mal durcheinander kommen.
Ja, und Potsdam wollte es dann immer noch mal wissen und so geriet ein langer Pass von Chris Helbig in die Hände von unserem Defense-Spieler Rashard Ashby zu einer Interception, wo es nochmal zu einer Strafe kam durch Ken Hike und Dresden somit an seiner eigenen 10-Yard stand. Ja, Justin wollte jetzt unbedingt nochmal zeigen, dass er der Quarterback der Dresdner ist und geht volles Risiko, will unbedingt nochmal zumindest in Field-Goal-Reichweite kommen, damit man wenigstens ein One-Score-Game draus machen kann. Ich glaube, ein bisschen zu viel Risiko, weil nach einem 30-Yard-Lauf und einem anschließenden Salto landet er schon wieder so ungünstig auf Schulter-Nackenbereich, dass er direkt erstmal runter musste.
Oh, ich konnte gar nicht hingucken. Man hat ihn laufen sehen. Ich fand das klasse, weil er hatte Platz. Aber statt dann eben irgendwie in Richtung Auslinie zu laufen, ich weiß es nicht genau, vielleicht war es gar nicht möglich an der Stelle, oder zu sliden, und damit darfst du ja dann nicht mehr getackelt werden, wollte er halt über den Verteidiger drüber springen und wird da halt dadurch halt unten am Bein irgendwie getroffen und macht da so ein Salto. Ich dachte, oh mein Gott. Aber Gott sei Dank ist da alles gut gegangen.
Ja. Also Marvin kam dann nochmal aufs Feld, aber ich glaube ein Spielzug oder zwei Spielzüge nur, und Justin konnte dann nochmal vor der Halbzeit zeigen, dass er immer noch fit ist. Aber ja, dann passierte nicht mehr so viel und mit 14-23 ging es in die Halbzeitpause.
Ja, und ja, man muss sagen, also im Prinzip ist es ja jetzt noch wir liegen hinten, aber jetzt noch nie irgendwie uneinholbar. Wir konnten mithalten, aber trotzdem war schon Potsdam das durchaus bessere Team gewesen in der ersten Halbzeit, war schon etwas dominanter. Und wir haben auch gut gemixte Spielzüge gezeigt mit Pässen, Läufen, hat alles eigentlich auch halt ganz gut funktioniert. Bei uns war es halt ähnlich, wir hatten viele, viele Läufe, auch schon mal eben in der ersten Halbzeit damit gestartet, was ich sehr schön fand, aber auch kurze, lange Pässe, also wir haben da auch gut durchgemixt. Und dann gab es halt eben verletzte Spieler auf beiden Seiten, das war natürlich wieder unschön, bei uns ist die Liste wieder ein Stück länger geworden, mal gucken, wie schlimm die jetzt waren, das konnten wir da jetzt noch nie diagnostizieren, auf jeden Fall nie so schlimm wie bei dem Potsdam-Spieler, weil das sieht aus wie Out for Season quasi.
Ja, wenn nicht sogar am Ende noch mehr, also ein Schienbeinbruch, na hallo Hand, vor allem wenn ich das richtig gesehen habe, da ist auf jeden Fall der eigene Mann ist ihm sogar hinten ins Bein gefallen, also das so im Friendly Fire dort sich so eine Verletzung zuzuziehen, das wünscht man gar keinem.
Unschön.
So
eine Verletzung. Dann habe ich nur noch gehört, dass es noch mehr Verletzte gab in der Halbzeit, und zwar gab es das schöne Spiel Schlag den Alex, wo immer, ich glaube, zwei Zuschauer oder sowas quasi gegen Alex irgendwelche Quizfragen und Geschicklichkeitsspiele machen. Und da hat der Marc gewonnen. Und der hat ein 30 Jahre Jubiläums-T-Shirt gewonnen. Dann hier an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Und irgendwie hat Alex
Glückwunsch, Marc.
Ja. Und Alex meinte irgendwie in der Halbzeitpause, dass er, oder nach dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, dass er irgendwie an der Schulter was abgekriegt hat oder so. Ich hab's gar nicht verfolgt, aber das war, glaube ich, nichts Schlimmes gewesen.
Ja, der Alex hat jetzt auch die Sommerpause zum Auskurieren. Da darf er so einfach mal, also ja, da muss er sich einfach mal jetzt schonen.
Ja, genau, weil Schlag den Alex ist immer eine spannende Sache. Das ist für die Zuschauer, glaube ich, immer ganz witzig, und da möchte er fit bleiben. Ne?
Ja, ein was Positives aus der ersten Halbzeit sei noch zu erwähnen. David Baum, der ja das Laufspiel dann quasi selber tragen musste, auf jeden Fall schon wieder bockstark, hat unglaublich viel Spaß gemacht, dem jungen Mann dazu zu sein, wie er übers Feld geflitzt ist.
So sieht's aus. Ja, und damit gehen wir dann auch schon in die zweite Halbzeit. Da hat Dresden quasi received. Und wir sind gestartet mit viel Laufspiel über David Baum. Yassan konnte ja leider nicht mehr weiterspielen. Und dann ging es aber leider ein bisschen unschön weiter, weil die D-Line von den Royals war echt bockstark und hat gut Druck ausgeübt auf Justin. Und konnte direkt zwei Quarterback-Sacks in Folge verbuchen. Und somit musste Dresden auch schon wieder sich vom Ball trennen. Und dann kam Potsdam, konnte ihren Drive dann starten mit einem echt starken 20-Yard-Pass. Auch, ich glaube, auf einem gut gedeckten Receiver. Und haben sich dann später im Drive mit kurzen Pässen das Feld runtergearbeitet. Und dann gab es einen Pass auf die linke Seite. Und er wurde von unserer Nummer 20, Robert Süßmilch, herrlich unterlaufen und intercepted. Kam Dresden nun wieder an den Ball. Ja, das brachte natürlich nochmal ein bisschen ein Hochgefühl dann für Dresden. Wir fassten neuen Mut. Und da ging es auch direkt los mit dem schönen 30-Yard-Pass von Justin Agner auf unsere Nummer 9, Isaiah Amagi. Danach gab es einen wunderschönen langen Lauf von David, der wurde super freigeblockt von seiner O-Line. Potsdam machte dann eine Pass-Interference durch übrigens den Ex-Dresdner Jalmar Nielsen, der ja quasi am Anfang der Saison, also im Testspiel quasi, noch bei Dresden war, den wir dann haben aber gehen lassen. Und somit stand man schon an der Potsdamer 7-Yard-Linie und konnte leider keine 6 Punkte daraus schlagen, sondern musste mit der Field-Goal-Unit dann aufs Feld. Und der Kick drehte sich leider links weg. Das war ein 40-Yard-Kick und war quasi daneben. Also konnten wir leider aus der Interception keine Punkte schlagen. Das war sehr ärgerlich.
Ja, und man muss ja sagen, man stand ja an der 7-Yard-Line und am Ende musste man von 40 Yard hinten kicken. Also von der 30-Yard-Linie kommen ja nochmal 10 Yard Endzone dazu. Da ist man auch nur hingeraten, weil man sich unnötigerweise wieder zu einem Jobblock hin hat reisen lassen. Und ja, somit ging es halt eher nach hinten als nach vorne von der 7-Yard.
Ja, das war auf jeden Fall sehr unangenehm. Echt ärgerlich, wenn du 7-Yard vor der Endzone stehst und dann quasi durch ein doofes Foul dann zum Field Goal quasi gezwungen wirst und dann geht das nicht mehr rein. Also dieses Foul war echt entscheidend, dass wir da leider nie punkten konnten. Ja, und dann kam Potsdam wieder an den Ball. Die konnten sich auch wieder schnell das Feld runterarbeiten. Zum Teil sind sie echt wie Butter durch unsere verletzungsgeschwächte Defense geschnitten.
Ja, vor allen Dingen wieder ihr Running Back, der Kaya Pajarinen oder Kari Pajarinen. Also der hat auch wieder ordentlich abgeliefert.
Ja, ganz genau. Und zwar hat Potsdam dann auch wieder einen vierten Versuch ausgespielt. Das haben sie irgendwie recht gerne gemacht. Und eben der besagte Running Back konnte dann einen Touchdown erlaufen. Dann haben sie wieder eine Two-Point-Conversion probiert. Die hat nie funktioniert und damit stand es dann 14-29. Da waren noch 10 Minuten dann auf der Uhr. Boah, da wird es dann schon ein bisschen knapp. Also ich meine, ist noch natürlich nie verloren, 15 Punkte. Es musste aber auch erstmal aufholen, weil du hast mir die gegnerische Offense stoppen.
Ja, und vor allen Dingen in dem Spiel, wo man irgendwie keinen richtigen Zugriff auf Offense-Seite gefunden hat, wie man denn durch die gegnerische Defense kommt, wären 15 Punkte nicht gerade einfacher.
Genau. Ja, und dann ging es bei uns aber halt wieder mit Lauf weiter, weil ich meine, man muss dazu sagen, ne, also man möge jetzt denken, wir haben halt jetzt nie so viel Zeit, vielleicht ist jetzt Laufspiel nie so das Cleverste, aber wenn man mal in die Statistiken guckt, wir haben quasi nur 2 Receiver gehabt, also die Pässe gingen halt auf Isaiah Maggi oder Anthony Brooks. Ich meine, da ist halt auch verletzungsbedingt einfach alles ein bisschen ausgedünnt. Und bei den Royals, die haben halt ihre Pässe auf 5 Receiver verteilen können.
Man muss ja sehen, unser Starting Wide Receiver Nummer 3 war Eric Seidel, unser ehemaliger Quarterback. Er hatte jetzt leider nicht so das Glück, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Pass in seine Richtung ging oder ob er eigentlich nur da war, um den Gegner
Ich meine, die Defensive Backs der Warriors haben halt auch gute Deckungsarbeit geleistet. Das ist
definitiv.
Ja, und deswegen haben wir halt da wieder Laufspiel ausgepackt. Dann David ist gelaufen, auch Justin ist ein-, zweimal mit dem Ball gelaufen, konnte auch einen First Down erreichen. Das war schön, da ist er auch auf Nummer sicher gegangen, da hat er keine wilden Sachen gemacht. Außer, wo er dann geschubst wurde quasi, wo er eigentlich schon in die zum Seiten ausgelaufen ist, um eben die Uhr natürlich anzuhalten. Gab es noch einen kleinen Schubser, ob der Schubser jetzt nur noch inbounds war oder außerhalb des Spielfelds. Ich habe es von unserer Position aus nie gesehen. Aber ja, wurde nie geahndet, also war es wohl dann auch nichts. Ne?
Also im Stream, ich höre ja, wenn ich an der Kamera stehe, auch unsere Kommentatoren mit auf dem Stream, hieß es wohl, er wäre schon out of bounds gewesen und hat dort den Tackle kassiert von der Nummer 21 der Potsdamer Ruben de Reuter. Mag sein, der Schiri war am Ende näher dran und hat es vielleicht anders gesehen.
Ja, und der Ruben de Reuter hat sich bei der Aktion, glaube ich, auch verletzt. Der lag dann auch eine Weile da und wurde dann vom Feld gestützt von seinen Kameraden. Und für die ging es dann auch erstmal nie weiter. Ja, dann mussten wir quasi unseren vierten Versuch dann später in den Drive von der Potsdamer 40 ausspielen. Pass auf Isaiah Amagi. Und er hat knapp um 1 Yard nicht gereicht, das First Down. Oh, das war irgendwie. Oh. Man hat quasi schon gejubelt, aber leider kurz vor der vor der Yard-Markierung.
Genau, es gab dann irgendwie noch Diskussionen und Isaiah und ich glaube Anthony Brooks haben dann noch mit dem Schiri diskutiert, von wegen, er hat auch einen Ball nach vorne gehalten und alles, aber hat nichts gereicht. Turnover und Downs. Und die Zeit wurde natürlich, lief nicht zu unseren Gunsten, kann man sagen.
Ja, so sieht's aus. Du hast nur irgendwie 6 Minuten gehabt und liegst halt mit 15 Punkten hinten. Aber nun mussten wir ja einen Ball wieder abgeben, Potsdam kam wieder ran und die waren halt noch nie fertig. Die konnten noch mit einem tiefen Pass, einem kurzen Lauf, einen Touchdown erzielen. Recht schnell, diesmal haben sie gekickt, der PAT war gut und somit stand es dann halt 14-36. Und ja, da ist das Spiel dann quasi endgültig gekippt. Da hast du dann noch so ein bisschen die Köpfe hängen sehen bei den Fans, wie auch, glaube ich, bei den Spielern. Aber was man sagen muss, die Jungs haben auf jeden Fall weitergekämpft. Also in meinem Kopf war schwierig. Ich habe jetzt nicht mehr unbedingt so dran geglaubt, dass wir da noch irgendwie rankommen können. Aber du hast den Jungs das auf dem Feld angesehen, die haben noch weitergekämpft. Die haben noch alles reingeschmissen, was sie hatten. Ja. Die wollten sich nie irgendwie abfertigen lassen.
Das ist richtig, aber ne, bei Justin war dann, er wollte es dann unbedingt erzwingen. Also das hatte ich zumindest so das Gefühl, dass er dann auf Krampf versucht hat, jetzt hier noch Punkte machen zu müssen.
Ja, ich meine, als Quarterback, ne, du bist so der Leader der Offense, versuchst natürlich mit einem guten Beispiel voranzugehen und da hat er quasi auch einen Lauf rausgezaubert, über 23 Jahre, war echt stark, aber da ist er, glaube ich, auch nach einem Tackle irgendwie, ist er danach ein bisschen gehumpelt, aber ich glaube, der hat dann weitergespielt, das war, glaube ich, ist nie so wild gewesen, hoffe ich zumindest. Dann kam noch ein Pass in die Endzone, also ich meine, jetzt musst du natürlich loslegen, wenn du jetzt nur irgendwie mithalten willst, ja, das war quasi wie beim Basketball, da hat der Verteidiger quasi unseren Receiver, ich weiß gar nicht mehr, auf wen der Pass ging, so richtig ausgeboxt, sich vor den gestellt und konnte vor ihm hochsteigen und den Pass abfangen leider. Interception. Ja, in den letzten 2 Minuten kam dann bei Dresden nochmal Marvin als Quarterback aufs Spiel, weil ich meine, das Spiel warum und warum sollst du dann hier nochmal deinen Nachwuchsspieler ein bisschen Spielzeit geben? Und ja, der hat auch nochmal ein paar schöne Pässe anbringen können. Er läuft auch selber einen First Down. Und dann konnte er nochmal einen 30-Yard-Pass auf Isaiah raushauen, der direkt zum Touchdown ging. PAT war gut. Schönen Touchdown nochmal für unseren jungen Quarterback. Endstand 21-36 für Potsdam.
Unangenehm, ja, das stimmt wohl. Also der letzte Pass war schön. Isaiah stand komplett frei dort in der Endzone.
Ich finde, den ganzen Drive hat Marvin da echt schön dirigiert.
Ja, definitiv hat er gut gemacht. Und ja, nichtsdestotrotz, bittere Pille, so vor der Sommerpause, 21-36, hatte ja die Hoffnung, dass man den Schwung aus Berlin von dem Rebels-Spiel mitnehmen kann und dass man jetzt hier vielleicht anstatt 2-4 mit 3-3 in die Sommerpause sich verabschiedet, aber...
Ja, Potsdam ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber als Rebels.
Na, und vor allen Dingen auch ein anderes Kaliber als letztes Jahr, muss man ja deutlich sagen. Also die haben sich auf den richtigen Positionen komplett verstärkt und mit Chris Helbig, ihrem Quarterback, eine absolute Rakete gefunden und auch mit Kari Pajarinen, dem Running Back. Das ist Duo Infernale auf jeden Fall. Nicht umsonst wird bei vielen GFL-Experten schon der German Bowl gehandelt zwischen Hall und Potsdam. Hat man da schon einiges verlauten hören.
Ja. Sehe ich nie.
Das müssen wir
zu verhindern wissen. Ja, also was können wir nochmal abschließend sagen? Also es gab 2 schwere Verletzte bei Potsdam. Auch die besagte Nummer 21, der dann quasi...
Ruben de Reuter.
Ruben de Reuter, genau. Der auch vom Feld gebracht wurde. Der wurde am Spielfeldrand lange behandelt und am Ende ist er dann auch mit dem Krankenwagen abtransportiert worden. Genau. Und da ist so Verdacht wohl auf Kreuzbandriss.
Ja. Also auch wenn bei uns wieder Verletzte dazugekommen sind, neben Yasan Nasser ist, glaube ich, auch noch Johann Bachhofner aus der O-Line, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dazugekommen, der dann auch, wann genau der sich verletzt hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber der war auch dann nur noch an der Sideline undressed und mit dickem Verband am Fuß. Ja.
Wir können jetzt nur auf die Sommerpause hoffen, dass viele Spieler möglichst wieder gesund zurückkommen. Ansonsten, was können wir noch sagen? Mein MVP, also unser Dresden MVP des Spiels, das kann ja eigentlich nur David Baum sein. Definitiv. 197 Yard ist er laufen und auch ein Touchdown. Es war ein Wahnsinnsspiel von ihm gewesen.
Ja.
Ja, unsere Defense konnte leider selten ein Mittel gegen die Offense von Potsdam finden.
Außer es war in der Red Zone, also da waren sie dann immer gerne wach, aber bis dahin war es immer recht schwierig.
Aber das war auch echt ein mehrköpfiges Monster gewesen bei Potsdam in der Offense, die haben echt stark gespielt.
Definitiv.
Ja, und jetzt müssen wir in der Rückrunde jedes Spiel gewinnen, um noch irgendwie die Playoffs im Blick zu halten.
Genau, also eine ganz einfache Aufgabe, einfach gewinnen, kann doch nicht so schwer sein. Haben wir ja gesehen, wie es geht. Ja, also man will nicht hoffen, dass es wie 2011 läuft. Da war so die letzte Saison, wo man es nicht in die Playoffs geschafft hat. Ansonsten sind wir ja schon recht erfolgsverwöhnt hier in Dresden, dass man immer so weit auch in die Playoffs gekommen ist und dort auch tief reingekommen ist. Jetzt schauen wir mal, wo uns die Rückrunde hintragen wird. Abschließend sei vielleicht noch auch lobend zu erwähnen, die Defense mal zu loben, so rum ist der Satz richtig. Chris Helbig hatte vor dem Spiel eine Interception, jetzt hat er zwei am Stück, also nie am Stück geworfen, aber zwei Interceptions in einem Spiel geworfen, nämlich durch Robert Süßmilch und Rashard Ashby. Dass wir jetzt nie nur sagen, die Defense, die hat das Spiel versaut. Nein, nee,
um Gottes
die
Willen.
Defense nicht.
Quatsch. Das war ja auch zum Beispiel, gab es auch einen Quarterback-Sack. Scroll. Und zwar von Georg Helbing.
An Chris also, Helbing, um das nochmal dazu zu sagen.
Ja, ganz genau. So, und das soll es nun gewesen sein vom Recap, vom Spiel. Und da kommen wir nun zur, ja, meist würde ich sagen, also für mich zumindest spannendsten Rubrik des Podcasts, zu unseren Gästen. Und heute ist es einer, und zwar ist es unser Defensive-Kapitän Florian Zoniden. Hallo.
Hi.
Hallo Florian. Sehr schön, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und ja, wie wir es auch mit den anderen Gästen machen, bevor wir dich mit Fragen löchern wollen, fangen wir erstmal so ein bisschen an, dich mal als Person vorzustellen. Ich denke, den meisten bist du vom Namen her ein Begriff. Seit 2018 bist du jetzt im Team, vorher bei den Halle Falken gewesen. Mittlerweile zum Defense-Kapitän aufgestiegen, was ich in Erfahrung bringen konnte. Deine Familie ist ja recht Football-begeistert. Neben dir spielen ja noch zwei weitere Brüder, aktuell bei den Halle Falken. Wie kam es denn zu diesem Football-Enthusiasmus in der Familie?
Also angefangen habe ich damit. Das war durch Freunde auf dem Schulhof. Die haben Football geworfen. Ich glaube, die haben den Super Bowl damals geschaut. Und dann fand ich das irgendwie witzig, wir haben dann ein bisschen immer Ball geschmissen und gemacht in der Pause und dann haben wir irgendwann eine eigene Facebook-Seite erstellt und immer Punktestände von unseren Teams reingemacht, also es so semi-professionell dann sogar fast schon gemacht. Und dann war ich im Urlaub in Warnemünde und da sind ja die Rostock Griffins, die trainieren dort und habe denen zugeschaut beim Training und fand das total geil, das mal so in echt zu sehen mit großen, dicken Kerlen, die haben Englisch geredet und so. Und dann habe ich mal gegoogelt, ob wir auch ein Team haben bei uns in Halle und da gab es eine Herrenmannschaft und dann hatten wir gefragt, ob man mal mittrainieren könnte, ich war da noch 13. Es gab keine Jugend und deshalb, und die meinten dann, hey, kannst vorbeikommen, alles cool. Und dann hat sich das so nach und nach gegründet. Ich habe immer Freunde gesucht, die mitspielen wollen. Und dann haben wir eine Flag-Mannschaft gegründet und dann später auch eine Jugend-Tackle-Mannschaft. Und meine Brüder hat es dann so nach und nach mitgezogen. Also mein kleinerer Bruder, der Camillo, der hatte nicht viel zu tun und saß eigentlich nur zu Hause rum und wurde dann verdonnert ein Stück weit. Und mein ganz, ganz kleiner Bruder, der Emil, dem wurde das so ein bisschen in die Wiege mitgelegt. Also als der dann in dem Alter war, da waren wir beide schon richtig eingefleischte Footballer und der konnte eigentlich gar nicht anders. Und genau, also und jetzt inzwischen sind wir eigentlich alle total im Football drin. Meine Eltern sind bei vielen Spielen dabei. Mein großer Bruder, der nicht spielt, ist auch sehr begeistert davon und freut sich am ganzen Theorieteil und an der Seite des Footballs. Und inzwischen spielen, wie gesagt, meine kleinen Brüder spielen immer noch in Halle. Ich jetzt seit ein paar Jahren in Dresden und genau, so hat sich das alles dann entwickelt. Über die Zeit hinweg, dass wir da so reingewachsen sind und dass das so ein bisschen unser Familiending geworden ist.
Wie lange bist du jetzt in Dresden schon?
Ja genau, seit 2018. Da habe ich noch mein letztes Jahr in der U19 gespielt. Also ich habe in Halle ein Jahr gespielt und dann, zwei Jahre sogar in der U19 und hatte noch ein Jahr übrig und dann hatten wir in Halle die Meisterschaft gewonnen in der Jugend und dann war ich so nicht mehr wirklich viel zu erreichen dort auf dem Level. Und dann war für mich so ein bisschen die Frage, ob ich generell auf einem höheren Level mal spielen möchte. Ich war damals auch in der Jugendnationalmannschaft schon gewesen und hatte das Gefühl, ich könnte das auch und wollte halt gucken, ob das was für mich wäre. Und dann dachte ich, die GFL Juniors wären eine gute Gelegenheit, um nochmal zu testen, ob ich den Sprung schaffen könnte, bevor ich dann in eine andere Stadt ziehe, weil in Halle gibt es halt keine GFL-Mannschaft oder sowas, sondern nur unsere Halle Falken, die spielen jetzt vierte Liga. Und dann kann ich auch schon den Coach Schmidt durch die Jugendländerauswahl, die Sexy Knights. Und so war dann der Kontakt entstanden und dann bin ich während des Abis immer zum Training gependelt, von Halle aus, zweimal die Woche zum Training und zum Spiel. Und genau, habe das Jahr mitgenommen in der U19 und bin dann gleich aufgestiegen. Die U19 ist jetzt auch schon vorbei, dieses Jahr wieder, ist immer im Sommer zu Ende und die Jungs spielen dann den Rest des Jahres bei den Herren mit. Das nennen wir dann die Hangaround-Season, das habe ich dann auch mitgemacht 2018. Und seitdem bin ich Teil der Herrenmannschaft, also 2019 war mein erstes Herrenjahr, mein Rookie-Jahr sozusagen. Und genau, seitdem bin ich oben mit dabei. Genau, und dann habe ich mein U19-Jahr noch zu Ende gespielt bei den Monarchs und habe gemerkt, dass das was für mich ist, dass ich das auch mithalten kann vom Level her. Und dann haben wir nach der Sommerpause, ist ja, also die Jugendsaison ist in der Sommerpause eigentlich immer zu Ende und die U19-Spieler, die dann ins GFL-Team aufsteigen, die haben dann ihre sogenannte Hangaround-Season, also die spielen dann sozusagen im GFL-Team noch mit, weil die Saison ja noch weitergeht. Und das habe ich dann damals auch gemacht, 2018, und war dann schon im Team gut integriert und habe gemerkt, das ist mein Ding, ich will dabei bleiben. Und genau, bin jetzt seit 2019 im Herrenteam und das war dann mein echtes Rookie-Jahr sozusagen. 2019 war mein erstes komplettes Herrenjahr und seitdem bin ich dabei.
2019 war ja auch, wenn man mal so in deine Statistiken reinguckt, auf jeden Fall dein erfolgreichstes Jahr bisher mit 98 Tackles und davon 9 Tackle for Lost und 5 Quarterback-Sacks. Das ist schon recht beachtlich. Jetzt hat man ja erwähnt, du bist auch Defense-Kapitän. Kannst du uns dazu vielleicht was sagen? Also, was ist denn jetzt so Defense-Kapitän? Was sind denn deine Aufgaben auf und neben dem Feld und vor allen Dingen am Spieltag? Also, was muss man denn da so machen?
Mhm. Also jeder versteht, glaube ich, Kapitän so ein bisschen anders. Und für mich ist immer der Grund, warum ich gerne ein Kapitän sein möchte oder warum ich mich dafür beworben habe, ist so ein Stück weit das Sprachrohr zu sein zwischen Trainern und zwischen Spielern, der sozusagen in beide Richtungen vermittelt, also auch innerhalb des Teams, unter den Spielern, aber vor allem diese Brücke zwischen Trainern und Spielern zu schaffen, ist so ein bisschen immer mein Anliegen gewesen, weil wenn das nicht gut läuft, diese Kommunikation, dann kann das Team ziemlich auseinanderreißen und und ich habe eigentlich immer sehr positive Kulturen in diesem Sinn erlebt im Football und wollte einfach dazu beitragen, dass das auch in unserer Mannschaft so fortgeführt wird und habe mich dann letztes Jahr das erste Mal dazu bereit gefühlt, mich dazu auch zu bewerben. Vorher war ich in meinen Augen einfach noch ein bisschen zu jung und zu neu und alles. Und da gab es andere Leute, die geeigneter waren. Und meine konkreten Aufgaben ist jetzt schwer zu definieren. Also ich finde, es gibt auch Spieler, die sind keine Captains und sind trotzdem Anführer und haben trotzdem was zu sagen, könnte man jetzt vielleicht jetzt irgendwie so ausdrücken. Also die sind trotzdem wichtig fürs Team. Aber ich glaube, es ist einfach nochmal diese Rücksicherung, diese Anerkennung des Teams, dass sie einen auch so als diesen Kommunikator, könnte man es vielleicht nennen wollen. Aber jetzt konkrete Aufgaben in dem Sinne gibt es nicht. Also zum Teil kommt manchmal der Coach Ulz zu uns und sagt, hey Jungs, wir müssen uns um das kümmern. Könnt ihr das bitte erledigen? Wir brauchen jetzt zum Beispiel, also jetzt banale Sachen, wir brauchen jetzt beim Jugendspiel 4 Jungs, die die Kette machen. Könnt ihr euch bitte darum kümmern, dass das gemacht wird? Oder so Zeugs wie, hey, die Kabine muss mal aufgeräumt werden. Kümmert euch darum. Also so aufgabenmäßig, dass man einfach ein bisschen die Coaches unterstützt. Aber auch so Themen wie, wenn man mit dem Training merkt, die Energie ist nicht da oder der Fokus fehlt oder es gibt Themen, die müssen angesprochen werden, die uns Spieler was angehen, die vielleicht nicht von einem Coach ausgesprochen werden sollten, weil ich finde auch, es ist ein Ausdruck der Kultur eines Teams, ob die Spieler selbst auch Sachen ansprechen. Hey, wir müssen härter spielen. Hey, wir müssen noch mehr Gas geben. Hey, wir müssen alle noch mehr Tape schauen. Hey Jungs, das ist wichtig. Ich finde, wenn das von den Spielern kommt, ist das oft ein Stück weit noch authentischer, weil man kann immer viel probieren vorzugeben als Trainer. Wenn die Mannschaft das nicht will, dann ist das meistens nicht so fruchtbar. Und ich glaube, deshalb braucht man eine starke Leadership und Jungs, die sich da auch einig sind, was sie wollen und welche Richtung sie gehen wollen und wie sie das Team führen wollen. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Gruppe, sind ja dieses Jahr auch zu viert. Letztes Jahr waren wir noch zu zweit, also ich und der Erik, und dieses Jahr sind wir ja zu viert. Und ich glaube, wir haben eine coole Gruppe von Jungs, die zwei Imports, der Mac und der AB und dann mit dem Aaron auch noch einen sehr erfahrenen Spieler, dass wir so eine Mischung haben, wo alles ein bisschen vertreten ist. Und ja, wo wir so ein bisschen in die Richtung mit dem Team zusammen gehen. Aber das ist auch kein stumpfes Anführen und wir sagen, dahin geht's, sondern es ist immer so ein Miteinander und ein Austausch, würde ich eher sagen, als jetzt wirklich ein Anführen. Genau.
Und da seid quasi ihr... Entschuldigung.
Ja, red weiter. Also man darf natürlich zum Contest rauslaufen, das ist auch immer cool, wenn es noch schöne Bilder gibt, aber das ist so das kleine Nebenbisschen. Also das ist nicht der Hauptgrund, Captain zu werden, sondern eher für diese Kommunikation. So, sorry, jetzt habt ihr unterbrochen.
Ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus, dass quasi die vier Kapitäns zum Contest gehen und wer wählt denn, welche Seite der Münze quasi gewählt wird quasi?
Wir haben immer einen Speaking Captain, das ist jetzt aktuell der Aaron. Und der Aaron darf dann immer auswählen, ob wir Kopf oder Zahl nehmen. Ich weiß gar nicht, wie seine Statistik aktuell ist. Das können wir natürlich mal verfolgen und dann gucken, wer erfolgreicher ist. Letztes Jahr haben die Regeln sich abgewechselt, weil wir auch nur alleine raus durften wegen Corona, aber jetzt ist es immer der Aaron.
Und Hat er eine, ja, eine Strategie oder macht er das einfach random, was er sich da auswählt? Weißt du das?
Ich habe ihn noch nicht gefragt. Also meine Philosophie war immer Tails never fails, deshalb habe ich immer Tails genommen. aber ich weiß gar nicht, ich habe nicht genug drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Das ärgert mich jetzt gerade. Nächstes Mal schaue ich drauf und dann berichte ich irgendwann mal.
Alles klar.
Also habt ihr quasi immer einen Schuldigen, wenn die Wahl verloren geht, ist Aaron immer schuld.
Auf jeden Fall ist immer, generell Aaron ist immer schuld.
Hoffentlich hört er uns nie zu. Nicht, dass es hier nachher noch Ärger gibt.
Aber apropos zuhören, das ist ein gutes Stichwort, Markus. Jetzt erzählt er mal, wenn die Fans im Stadion richtig Gas geben, wie laut ist das wirklich auf dem Feld? Also jetzt gerade, du spielst ja in der Defense, du hast quasi immer den Krach von uns um die Ohren. Ja, da versteht man da bestimmt das Ereigniswort nie, oder wie ist das so, erzähl mal.
Ja, das ist immer so eine zweigleisige Sache. Ich glaube, die Frage kommt auch öfter auf, so im Allgemeinen. Also auf der einen Seite ist man total im Tunnel und nimmt es nicht hundertprozentig wahr, weil man sich auf den Spielzug fokussiert. Also wenn ich jetzt in dem mit beschreiben müsste, was ich höre, ich spüre eigentlich eher so meinen Körper, ich sehe den Gegner und ich lese wir sagen immer sein Key, also ich habe meinen Spieler, den ich in dem Spielzug lese, auf den ich schauen soll. Und das nehme ich dann in dem Moment wirklich wahr. Und man kriegt die Fans auf jeden Fall schon mit, ich würde sagen, eher so zwischen den Plays, wenn man dann gerade nicht auf jemanden guckt, weil also diesen Fokusmoment gerade nicht hat, wo man jetzt zum Beispiel den O-Liner anguckt oder den Receiver, den man hat. Und dann nimmt man das auf jeden Fall schon wahr. Und für mich ist das zum Beispiel oft, wenn ich dann irgendwie fertig bin, müde, und da gibt es halt schon noch so einen Push, so hey, okay, sind Leute, die stehen uns im Rücken, die geben nochmal so Gas, die geben nochmal so einen Schwung, die machen einen Krach und das fährt dann nochmal so ein bisschen das System hoch. So, das ist vielleicht ganz gut zu vergleichen, wenn es mal nicht da ist. Letztes Jahr in Braunschweig haben wir gespielt und da waren überhaupt keine Fans, da waren in einem riesengroßen Stadion von denen und da war niemand und das war totenstill und das war eine ganz, ganz komische Atmosphäre. Und ich glaube, das gibt auch nochmal diesen zweiten Wind und vielleicht auch ein Stück weit das Adrenalin, was zum Beispiel besonders geil ist, wenn dann mal die Offense irgendwie in Vollzeit hinhaut oder zu lange braucht, den Ball zu snappen. Dann ist es immer was ich den Fans irgendwie anrechnen will, weil ich finde, wenn die Krach machen, dann macht es natürlich der Offense das Leben schwerer, dass sie sich verstehen und das finde ich immer super, super geil und das pusht einen nochmal dieser Moment und dann heizt man die noch ein bisschen mehr ein, dass sie noch ein bisschen mehr Gas geben. Also es ist zweigleisig, aber man nimmt es auf jeden Fall schon wahr und ich finde es auch total geil. Also ich glaube, von einem leeren Stadion Football zu spielen wäre um einiges langweiliger und diese Energie ist schon wirklich wichtig für uns Spieler. Also wir geben uns die Energie auch gegenseitig irgendwie ein Stück weit und hypen uns dann irgendwie auf und alles, aber die Fans sind auch ein ganz großer Teil davon. Und mir persönlich ist das super wichtig und ich finde es echt schön, dass wir so eine Fankultur haben. Zum Teil verstehen wir uns dann untereinander auch nicht mehr, dass du gerade schon meinst, zum Beispiel im großen Stadion wird es dann sehr laut, dafür haben wir zum Glück Handzeichen, mit dem wir uns verständigen können. Zum Teil kommt es dann trotzdem mal zu Fehlern. Ich glaube, das hatte der Georg auch letztens in einem, von dem Philipp Most in dem Most Important angesprochen. Ja, dass da zum Teil auch irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten entstehen in der D-Line gerade, weil die ja vorne an der Line of Scrimmage stehen und dann gar nichts mehr mitbekommen, aber das kriegt man dann meistens auch irgendwie ausgebügelt und das berechnen wir auch mit einem Gameplan, also da nehmen wir schon Rücksicht drauf, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist und ich finde es einfach mega geil.
Genau. Da hast du mir ein bisschen meine Frage von weggenommen, weil ich hätte nämlich jetzt direkt als nächstes was, ja, wie kommuniziert ihr eigentlich in der Defense? Also, du sagtest ja schon per Handzeichen, aber ab und zu muss doch da auch mal irgendwas gesagt werden, weil man kann ja nur nie alles nur mit Handzeichen machen. Oder ist es doch so einfach im Endeffekt?
Also einfach ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ein großer Teil davon ist einfach, dass wir in Trainings und Meetings machen. Also wir haben ja auch wirklich jedes Training wirklich lange Meetings und auch im Training selbst Installationsphasen, wo wir nur darüber reden, wie wir den Spielzug laufen und da sprechen wir genau solche Sachen an und im Training üben wir das ja auch. Also wir gehen ja nicht zum Spieltag hin und machen jetzt das erste Mal die Handzeichen und probieren es aus, sondern genau das ist ja der Sinn des Trainings, den Spieltag so ein Stück weit zu simulieren und zu sehen, was kann passieren und wie müssen wir reagieren und dann probieren die Coaches es einzubauen, wenn sie das Spiel planen, okay, was könnte passieren, was müssen die Jungs beachten, was ist in welchen Situationen vielleicht irgendwie wichtig und auf dem Feld selbst, also wir reden auch schon miteinander, wir reden vor allem an der Seitenlinie miteinander. Ich glaube, das auf dem Feld selbst zu reden, ist manchmal auch schwierig, weil der Gegner hört einen ja auch. Und dann kann man nicht mehr so offen kommunizieren. Wir haben dann zum Teil Codewörter, die wir uns noch zurufen können, wenn wir uns irgendwas verständigen wollen. Aber der Großteil ist schon über Handzeichen. Also der Ulz gibt uns ja meistens die Handzeichen mit dem konkreten Spielzug. Und dann haben wir manchmal noch untereinander so Abstimmungen oder Adjustments, wie wir das auch mal nennen, wo wir noch so kleine Feinheiten anpassen müssen, weil jetzt vielleicht auch die Offense anders dasteht, als es jetzt im Spielzug vorgesehen ist und wir müssen noch was verändern. Aber wie gesagt, der Großteil der Kommunikation ist an der Seitenlinie. Da haben wir dieses große weiße Brett, wo wir dann nochmals aufmalen, wenn irgendwas komisch läuft oder wenn wir irgendwas besprechen müssen. Aber Training kann man nicht wegnehmen. Also Football ist auch ein Sport, da kannst du auf dem hohen Level nicht einfach zum Spieltag kommen und dein Ding probieren zu machen, sondern du musst es im Training einfach durchgehen und üben. Und wie gesagt, ein Großteil der Denkarbeit ist bei uns im Training. Das merkt man meistens am Dienstags. Da ist es ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Rumgeschreie und ein bisschen mehr Denken. Und der Donnerstag ist dann, wo wir ein bisschen schneller werden, die Sachen ein bisschen automatischer laufen und uns besser verständigen und das alles schon ein bisschen mehr klickt. Und dann optimalerweise am Samstag ist dann immer der Höhepunkt, wo dann alles läuft. Dann kommt vielleicht eine unerwartete Situation, aber im besten Fall reagieren wir drauf oder wir antizipieren sie schon und kriegen das dann gut hin oder können dann einfach irgendwie anders reagieren und das ausgleichen. Also Kommunikation ist gerade in der Defense auch extrem wichtig, sie abzustimmen. Es ist zum Teil schwierig, aber wir haben eigentlich immer einen ganz guten Weg gefunden und das ist auch so ein bisschen Spielergefühl miteinander. Also zum Beispiel mit dem Andrew, der ist das zweite Jahr da, das merkt man sofort, das ist ein anderes Verständnis, weil der weiß, was ich mache, ich weiß, was er macht und da kommt man dann gut miteinander klar. Und wenn dann neue Spiele da sind, zum Beispiel ist das erstmal so eine Lernphase, man sagt ja, man muss erst zusammenwachsen als Team. Zum Beispiel auch in der Offense ist ja genau dasselbe, dass die sich abstimmen müssen und in der Defense ist das ähnlich, dass man da ein Gefühl füreinander bekommt und dann läuft das irgendwann automatisch. Da guckt man sich kurz an und weiß schon, okay, wir wissen beide Bescheid. Ja, genau. Also wir haben verschiedene Kanäle, über die das laufen kann.
Aber das ist ein guter Punkt, was du sagst, was er macht, was ich mache. Erzähl uns doch mal, was deine Aufgabe als Linebacker ist überhaupt. Also falls für die Leute, die vielleicht nie genau wissen, welche Position was zu tun hat, kannst du uns ja mal aufklären in deinem Falle.
Genau, also Defense teilt sich ja generell in die, wenn wir ganz mit den Basics anfangen, in Defensive Line, Linebacker und Defensive Backs. Und die Linebacker stehen in der Mitte, also zwischen der D-Line und Defensive Backs und wir sind primär Laufverteidiger, also wir probieren erstmal, wenn dann der Ball gelaufen wird von der Offense, da die Lücken, die zwischen den D-Linern entstehen, zu füllen. Wir haben da feste, wir nennen das Run-Fits, also wir haben sozusagen die Lücken zwischen den O-Linern, wenn man sich das vorstellt, die blocken jetzt und da ist eine Lücke frei, dann nehmen wir unsere Lücken auf und probieren den Running-Back in der Durchgang zu tackeln und wenn es dann doch ein Pass wird, dann sind wir auch Passverteidiger und nehmen halt entweder eine Zone oder eine Mannverteidigung. Beziehungsweise es kann auch sein, dass wir nennen es Blitzen, also probieren den Quarterbacks auch zu jagen in dem Spielzug. Das ist je nachdem, was wir dann genau machen. Und genau diese hybriden Rolle ist eigentlich das, was mich am Linebacker dann auch so fasziniert, weil man halt alles so ein bisschen macht. Also als DB bist du halt eigentlich nur im Pass-Coverage und als D-Liner bist du eigentlich immer nur vorne am Schädeln in der Line und als Linebacker machst du beides so ein bisschen. Und gerade auf, ich spiele Outside-Linebacker, das teilt sich immer auf in Inside- und Outside-Linebacker. Der Name ist schon ein bisschen selbsterklärend, die Inside-Linebacker stehen innen und die Outside-Linebacker außen. Und als Außer-Linebacker hast du noch ein bisschen mehr Verantwortung in der Passverteidigung, ein bisschen komplexere Sachen zum Teil. Die Inside-Linebacker sind noch ein bisschen mehr für den Lauf zuständig und haben meistens so die mittleren Zonen. Und genau. Und wie gesagt, ich finde es einfach einen sehr coolen Job, weil es sehr vielseitig ist. Du musst alles so ein bisschen können. Man ist so ein Allrounder und hat über seine Hände so ein bisschen im Spiel und kann das Spiel auf viele Arten und Weisen beeinflussen. Und deshalb finde ich das so extrem reizvoll und es macht mir super viel Spaß.
Schweizer Taschenmesser der Defense quasi.
Ein Stück weit, genau, kann man so sagen.
Sehr schön. Ich muss nochmal zurückkommen, kurz auf das vorhergehende Thema, wo du sagtest, ihr guckt so ein bisschen, was macht ihr, was mache ich. Ihr könnt euch da quasi schon so ein bisschen blind verständigen. Wie erfolgt denn genau eigentlich so ein Adjustment, beziehungsweise wer macht denn das? Also wenn ihr jetzt wirklich seht, okay, die haben jetzt das und das umgestellt in ihrem Angriff, wir müssen darauf jetzt reagieren, macht ihr das als Captains? Macht das der Spieler, der es als erstes spottet? Oder wie läuft das dann ab, dass man eben jetzt dann doch nochmal die Verteidigung umstellen muss auf dem Platz?
Ja, das ist so ein bisschen ein gemeinsame Anstrengung. Also wir Spieler auf dem Feld sehen natürlich genau, was vor uns passiert und wenn wir da was bemerken, dann geben wir das an den Ulz weiter. Wir haben natürlich auch den Ulz an der Seitenlinie und unsere Position Coaches, die auch nochmal stehen und ein Auge drauf haben. Und ich glaube, was auch besonders wertvoll ist, dass wir den Coach Schmidt und seinen Linebacker Coach immer oben auf dem Gerüst jetzt bei unserem Platz oder meistens in einem anderen Stadion irgendwo auf einer erhöhten Position haben, der auf das Spiel von oben drauf schaut und der ist dann mit Headsets an unsere Coaches verbunden. Also das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen am Game Day, dass die Coaches so Kopfhörer aufhaben und die reden dann nicht miteinander, sondern die reden dann mit dem Coach Schmidt, der oben verbunden ist. Und der kann dann nochmal aus dieser Vogelperspektive ein Stück weit sagen, was er sieht. Und das hilft meistens ganz gut, weil als Spieler bist du meistens so, ich meine das ja vorhin schon, fokussiert auf deinen Key, auf deinen Spieler, dass so Sachen zum Teil auch ein bisschen runterfallen, dass sie gar nicht auffallen. Du denkst so, hey, was ist denn los? Warum laufen die gerade so gut gegen uns? Was machen die denn gerade? Wo ist denn unsere Lücke? Wo ist unser Fehler? Und manchmal bemerkt man das und dann kann man es auch als Spieler ansprechen. Manchmal bemerkt man es nicht und sowas kann auch das Spiel ganz schön kaputt machen, wenn man sowas nicht hinbekommt. Und deshalb finde ich super, dass wir den Schmidt da oben haben. Das machen, glaube ich, auch die meisten Teams so, dass sie jemanden in der Position haben. Ja, aber der halt von oben drauf guckt und nochmal ein Auge drauf hat, was da jetzt abgeht und dann probiert man sich abzustimmen. Und weil du fragst, wegen Captains, es ist jetzt keine spezielle Captains-Aufgabe. Ich glaube, es ist ein Stück weit eine Frage der Erfahrung, weil wenn du zum Beispiel schon länger spielst und das Spiel besser verstehst, kannst du auch Sachen besser greifen. wenn du jetzt vielleicht ein bisschen ein jüngerer Spieler bist oder ein neuerer Spieler, so ich ja auch die letzten Jahre, bist du noch ein bisschen mehr mit dir selbst beschäftigt und erstmal klarzukommen und den Spielzug nicht kaputt zu machen, sondern deinen Job zu machen. Und ja, da tragen wir das irgendwie zusammen und probieren Sachen nochmal durchzusprechen. Und wie ich schon zuvor meinte, da haben wir unser Whiteboard, wo der Ulz dann was anmalt. Und dann probieren wir alle zu sagen, hey, was siehst du, was siehst du, was siehst du? Und dann bauen wir daraus so ein Bild zusammen. Und manchmal widersprechen sich auch Sachen, dann müssen wir es nochmal abklären. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, so eine gemeinsame Anstrengung, um so ein Bild zu basteln und dann zu verstehen, was machen sie gegen uns und was passiert gerade und wo müssen wir uns da anpassen. Und das ist nicht immer ganz leicht, weil die Offense kann das ja auch total gut verstecken oder manchmal geht es einfach so schnell, dass man es gar nicht mitbekommt. Manche Teams haben auch ein paar Trickplays, die machen sie dann vielleicht nur einmal im Spiel und dann bringt dir die Anpassung auch nicht mehr viel, weil dann ist es schon passiert. Und deshalb, ja, es ist immer so ein bisschen ein Gamble und auch ein Stück weit Vorbereitung, dass man schon vorher antizipiert, was kann passieren, was müssen wir vielleicht anpassen. Ja, aber es ist so ein Zusammenwirken aller Jungs, die da probieren, das genau so hinzubasteln, dass wir nicht überrannt werden oder keine Lücken auflassen.
Sehr schön. Sehr, sehr interessant und sehr informativ, mal auf diese Seite des Balls schauen zu können. Ja, ja, freut mich. Jetzt hast du uns ja sehr viel Einblick in deine Arbeit auf dem Feld gegeben. Jetzt wollen wir mal einen Einblick in deine Erinnerungen wagen. Was ist denn so dein schönster Monarchs-Moment? Jetzt vielleicht mal, naja, Frankfurt, nehmen wir einfach mal Frankfurt mit rein. Ich denke mal, das wird da sicherlich schon überwiegen.
Ja, also German Bowl ist, glaube ich, so ein Highlight, weil das für jeden Spieler so ein Traum ist, dass man diese Bühne irgendwann erreicht und dass man da spielen kann und das Ding vor allem auch gewinnt. Ich war leider letztes Jahr dann noch verletzt, ich weiß nicht, also ich war im Dress auch und habe auch ein bisschen gespielt, aber ich habe mich letztes Jahr gegen Braunschweig, das war, glaube ich, das zweite Spiel nach der Sommerpause, relativ schwer am Knie verletzt und war dann auch lange Zeit nicht wirklich aktiv und habe mich dann so ein bisschen durch die Playoffs mitgeschleppt und war immer angezogen, aber noch nicht wirklich leistungsfähig und deshalb, das hat es für mich so ein bisschen gedämpft, einfach weil mir selbst so ein bisschen diese Hand im Spiel dann gefehlt hat, dass man selbst eingreifen konnte, aber trotzdem einfach als Team so einen Hammermoment zusammen zu erleben und ja, das so zu erreichen, das ist für mich immer noch unwirklich und deutscher Meister zu sein ist immer noch komisch und nicht wirklich greifbar. Ich dachte, mit dem Ring wird es besser, in Anführungszeichen, dass man es näher verstehen kann, aber es ist trotzdem noch total abstrakt und nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das irgendwann später, wenn man mal auf die Karriere zurückblickt, ob das dann wirklicher wird, aber es ist immer noch total total unwirklich, dass man das erreicht hat, aber jetzt gerade ist es immer noch, und gerade jetzt ist man ja auch wieder in der Saison drin und ich glaube, wenn man sich jetzt zu sehr über seinen Ring aus dem letzten Jahr freut, dann bringt einen das auch nicht vorwärts, dann macht man nicht weiter, also ein hungriger Wolf rennt immer schneller als einer, der satt ist und man muss auf den nächsten Ring schauen und nicht auf den letzten. Deshalb bin ich da jetzt in der Saison eigentlich gar nicht wirklich mit drinne und ich glaube, abseits vom German Bowl, weil das jetzt vielleicht die offensichtliche Wahl ist, ist für mich, glaube ich, immer noch mein schönster Monarchs-Moment. Also einerseits Captain zu werden, war ziemlich cool für mich, gerade als junger Spieler. Das war eine sehr große Anerkennung vom Team. Es hat mich extrem gefreut, und diese Bestätigung zu bekommen. Aber auch in der U19 damals das Viertelfinale zu erreichen mit der Truppe, das war total cool, weil ich auch neu war mit den Jungs. Und wir haben direkt sehr gut uns alle verstanden. Und es hat geklickt und es war einfach eine sehr coole Mannschaft. Und ich glaube, die Jugendzeit ist immer was ganz Besonderes, wenn man das erleben durfte. Und einfach eine Zeit, auf die ich immer noch im Lächeln zurückblicke, gerade wenn wir jetzt noch Jungs im Team haben, mit denen ich da zusammen gespielt habe, also der Norman zum Beispiel, Norman Subcheck, der jetzt ja gerade unser Starting Safety ist, der ist aus der Zeit noch dabei, oder der Leonardo Mattassini zum Beispiel auch, Luca Ender, das sind so ein paar Jungs, ja, mit denen man so auf die Zeit zurückblicken kann, und das finde ich auch schön, weil ich glaube, die Jugendzeit ist immer was Besonderes, weil das irgendwie nochmal anderer Football war, irgendwie unbeschwerter und einfach ballern, keine Ahnung, das ist schon was Geiles. Genau. Also das sind so meine kleinen Highlights von den Monarchs bis jetzt.
Sehr schön. Ja, und da kommen wir jetzt mal zum nächsten, und zwar die bisherige Saison. Also, ja, wir stehen jetzt 2-4. Es ist natürlich jetzt nie ganz so rosig. Wir brauchen gar nicht groß um heißen Brei reden, woran es liegt. Ich meine, bei der Verletztenquote, auch Coach Ulz hat es gesagt, nach dem Spiel auf der Bühne beim Alex, wir spielen nicht mit den
Moment. Wir spielen nicht mit den Leuten, mit denen wir trainieren, und wir trainieren nicht mit den Leuten, mit denen wir spielen.
Ja, ganz genau. Und da ist es natürlich schwer, ein gut geformtes Team quasi zu entwickeln über die Saison. Kannst du mal, gib mal deine Eindrücke vom bisherigen Saisonverlauf ab und ja, wie sich das so auf euch auswirkt.
Okay, ja, also das Verletzungsthema ist auf jeden Fall nicht wegzulächeln oder wegzureden. Im Football ist es generell halt immer so, dass Verletzungen passieren, und wir haben generell auch diese, wir nennen das Next-Man-Up-Mentality. Also es ist, wie gesagt, es ist so, dass sich Leute verletzen und das kannst du nicht umgehen und deshalb ist immer wichtig, dass der nächste Mann, der reinkommt, einfach abliefern muss und dass die anderen den sozusagen aufnehmen müssen und unterstützen müssen. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Spieler ist, der nicht so erfahren ist, dass sie den erstmal ja ein bisschen mittragen müssen. Aber dass es theoretisch erstmal so ist und dann ist man nicht daran ändern kann und dann geht's halt weiter. Und dieses Jahr ist es schon ein bisschen heftig, aber ich finde, wir haben das auch gut abgefangen. Also wenn man sich überlegt, wie viele Leute wir verloren haben, das ist schon, also wir waren trotzdem in jedem Spiel mit eng drinne und haben nicht unser Gesicht verloren oder wurden nicht weggepustet, jetzt abgesehen von der ersten Halbzeit gegen Berlin Adler. Das war nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie. Aber im Großen und Ganzen finde ich, wir präsentieren uns trotzdem ganz gut. Ja, es ist frustrierend. Ich glaube, viel schlimmer als die Verletzung, weil durch die Verletzung stehen natürlich nicht die, jetzt vielleicht nicht die besten Elf immer auf dem Platz oder die, die gesetzten Elf, sondern eher dieses Problem Kontinuität. Also normalerweise ist es ja so, man geht in eine Preseason rein, die fangen dann so im März, April an und dann kommen irgendwann die Imports, eigentlich immer gesammelt in einer Woche und dann geht man als Mannschaft, so wie man ist, gesetzt durch eine Preseason durch seine 4 Wochen Training, durch seine 2 Camps, durch das Preseason-Spiel und dann startet man in die Saison rein und ich glaube, dieses Jahr war, fing ja schon so ein bisschen an in der Preseason, dass ein paar von unseren Spielern schon angeschlagen kamen. Also die haben sich dann irgendwie vorher im Training verletzt, als sie privat schon trainiert haben vor der Saison. Und dann haben sie sich gleich im Preseason-Spiel auch Jungs verletzt und es war noch mit Corona und es gab viel rumgerüttelt und es stand halt nicht wirklich der Kader auf dem Platz in dem Preseason-Spiel, den man dann im ersten Spiel auch auf dem Feld gesehen hätte. Und da hat es schon angefangen, dass man dann halt gleich nacharbeiten musste. Die Jungs, die dann verletzt waren, mussten erstmal dann ins Training reinkommen und mussten dann statt einem Schritt 2 Schritte oder 3 Schritte machen. Und das bringt dann immer so ein bisschen Hektik rein und das ist für so eine Dynamik halt aber nicht gut, weil man muss sich abstimmen, man muss miteinander kommunizieren, was ich vorhin angesprochen hatte und wenn dann jede Woche so ein Stück ausgewechselt wird, dann bringt das einfach alle so ein bisschen durcheinander. Also ich würde nicht sagen, dass es die einzelne Qualität der Spieler ist, das ist natürlich auch ein Faktor, aber ich glaube nicht, dass es das so sehr ist, sondern eher, dass man einfach zusammenspielen muss und dass es einen immer wieder rausbringt. Also zum Beispiel die Quarterback-Geschichte, die ersten 3 Wochen jedes Mal einen neuen Quarterback zu haben, ist für jede Offense einfach schwierig und irgendwie auch, ja, es ist einfach nur scheiße. Dann das ist einfach eine total schwierige Situation, dann immer klarzukommen, dass die Receiver klarkommt. Für die Offensive Line ist das schwierig. Immer ein neuer Snap-Count, der ist immer ein bisschen anders, auch wenn die alle klatschen. Es ist immer wieder ein bisschen ein Unterschied. Und das sind einfach Sachen, die man eigentlich in der Preseason bearbeiten möchte. Da macht man seine Fehler, dann hat man vielleicht so ein halbjahres Preseason-Game, wenn es schlecht läuft. Und dann fängt man eigentlich an und legt los von Woche 1 und arbeitet sich nach oben. Und das hat natürlich uns zerrüttelt. Und ich glaube, das ist eher so der größere Faktor. Also, ja, dass man einfach nicht wirklich zusammen immer trainieren konnte und machen konnte und sich nicht zusammenwachsen konnte, so groß. Und ich finde trotzdem, wir haben, wie gesagt, Qualität und wir spielen keine schlechten Spiele. Also ich finde, wir sind nicht weit weg von dem, wo wir hin müssten, um besser dazustehen vom Rekord her. Aber das ist natürlich ein Faktor, der auf jeden Fall reinhaut. Wenn man dann zum Training auch wenig Leute hat, dann kann man vielleicht nicht so intensiv trainieren, wie es möchte. Und das sind alles so Sachen, die sich dann so ein bisschen aufstapeln. Aber ja, das fängt natürlich bei den Verletzungen irgendwie an. Also auf der anderen Seite ist für mich aber auch wieder wichtig zu sagen, die erste Hälfte war jetzt nicht die Glanzleistung und auch ungewohnt für uns Spieler und für die Monarchs an sich, dass man jetzt erstmal negativ dasteht, aber ich bin lieber in einem Team, was vielleicht erstmal kalt anfängt und dann heiß aufhört. Und man kann jetzt immer noch, wenn wir jetzt vom besten Szenario ausgehen, können wir jetzt 4 im Stück gewinnen und immer noch in die Playoffs kommen und dann sind wir on fire und dann geht's dann weiter. Und also lieber so rum, als jetzt ein Team zu haben, was die Vorrunde richtig dominiert und davor richtig ballert und dann ab der Sommerpause einbricht. Das gibt's auch. Das haben wir auch in den letzten Jahren schon mal bei anderen Mannschaften gesehen und das ist viel schlimmer, weil den German Bowl gewinnt man am Ende des Jahres und nicht am Anfang des Jahres. Und das ist auch was wir uns immer wieder im Training sagen, dass es nicht um das 10. Spiel geht, sondern um das Spiel, was jetzt ist und den Tackle, den ich jetzt machen muss. Und ich glaube, wenn wir bei dieser Mentalität bleiben, dann fahren wir damit auch gut und also müssen wir jetzt auch weitermachen. Wir können nicht über die Playoffs nachdenken oder über das 10. Spiel, wenn wir jetzt erstmal Düsseldorf schlagen müssen, um weiterzukommen. Und ich glaube, als Mannschaft haben wir diese Mentalität schon ganz gut verinnerlicht. Das ist natürlich erstmal schwierig, ungesunde Situation, aber ich glaube, von den Coaches kommen da die richtigen Botschaften und von uns Spielern auch die richtige Resonanz und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir das auch positiv zu Ende bringen können, die Saison, und am Ende gut dastehen können. Weil die Mannschaft hat Talent, die Mannschaft steht auch zusammen und die Mannschaft wird auch gewinnen. Das sehe ich nicht das Problem.
Ja, also du hattest sehr gute Punkte angesprochen, wie du es schon sagtest. Es fehlt irgendwie immer dieses nötige Quäntchen Glück, was man vielleicht letztes Jahr das eine oder andere Mal öfters hatte, dass man das Spiel zu seinen Gunsten dreht oder dass zumindest das Momentum mal in die richtige Richtung kippt, dass man daraus Gewinn schlagen kann. Und ja, auch zum anderen, es war nie dieses große Shootout, dass man irgendwie vom Platz gefegt wurde. Aber dennoch ist mir zumindest was aufgefallen. Vielleicht täuscht es auch, aber irgendwie habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass öfters mal gerade in der Defense die Tackle nicht wirklich sitzen, dass teilweise Spieler erst mit dem dritten Kontakt zu Boden gebracht werden oder eben auch erst vom dritten Mann dann zu Boden gebracht werden. Also täuscht das oder ist es tatsächlich so, dass es irgendwie dieses Jahr ein bisschen Probleme da gibt?
Also ich verstehe auf jeden Fall, warum man das denken kann. Ich habe mir das auch die Frage gestellt, das war gerade im Köln-Spiel, war das, glaube ich, ein ganz großes Thema, weil die mit ihren zwei Runningbacks echt gut gelaufen oder eigentlich mit allen Spielern schwer runterzubringen waren. Ich habe auch überlegt, woran das liegen könnte. Es ist vielleicht ein Stück weit, dass man, ja, woran liegt es? Jetzt muss ich gerade noch mit mich gehen. Also ich glaube, ein Stück weit ist es die Mentalität, dass man selbst das Play machen möchte. Weil dass man zum Beispiel das nicht sagt, also auch wenn man sich auf seine Jungs verlässt, aber dass man jetzt nicht sagt, okay, ich probiere jetzt den zu tackeln und aber wenn ich jetzt vorbeigehe, dass der andere den schon irgendwie erwischen wird, sondern dass man selbst mehr diesen Drang haben muss, ich mache das Play jetzt, ich hole den jetzt, ich tackle den und auch ein bisschen diesen Wettkampf geht miteinander, wer könnte jetzt die meisten Tackles machen, so ein Stück weit diese Competition, die man auch braucht, um sich gegenseitig so ein bisschen aufzuheizen. Ich glaube, das hat vielleicht so ein Stück weit gefehlt, dass man mehr auf den anderen gezählt, was an sich gut ist. Auf den anderen zu zählen ist eine tolle Sache. Wir brauchen das in der Defense, in der Offense, dass man zusammen spielt. Aber vielleicht war das ein bisschen zu sehr das Vertrauen, dass die anderen das biegen. Und ja, dann war es vielleicht auch ein Stück weit, dass wir mit verletzten Spielern auch noch gesagt zu tun hatten, dass man dadurch einfach mehr in den Special Teams zum Beispiel mitmachen musste und dadurch als einzelner Spieler einfach ein bisschen ermüdeter war und dann nicht auf seinem Level war und dann vielleicht nicht fokussiert war und dann dachte man, komm, ich komme jetzt noch irgendwie ran oder ich springe jetzt zum Beispiel, ich hatte die Situation selbst, ich probiere jetzt einfach reinzuspringen und der wird schon umfallen, ich kriege das schon irgendwie hin und normalerweise klappt das und der Running Back von Berlin hat aber gesagt, hey Jungs, ich laufe hier den ganzen Tag über euch rum, ihr müsst mich rappen, ihr müsst die Arme rummachen, ihr müsst mich ordentlich tackeln, sonst gehe ich nicht auf den Boden und das hat uns auf jeden Fall sehr in den Hintern gebissen, dass wir da nicht früh genug umgeschaltet haben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir als Spieler dann untereinander uns klarkriegen müssen. Jungs, wir müssen jetzt einfach einen Gang höher schalten, sonst tun wir uns selbst weh. Wenn wir das jetzt nicht in den Griff bekommen. Und das war auf jeden Fall so ein Mentalitätswechsel. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt in den letzten Spielen war. Ich glaube, es ist jetzt besser geworden. Gegen Köln war das so ein bisschen sehr, sehr sichtbar. Vielleicht auch, weil es das erste Spiel bei uns auf dem Platz war und vielleicht, weil da noch nicht alles ganz verdaut war. Ich kann es jetzt auch rückblickend nicht ganz erklären, woran es lag. Aber ja, ich denke, so eine Mischung aus Mentalität und einfach körperlich fertig sein, aber das fand ich jetzt selbst zumindest im letzten Spiel, dass es besser geworden ist und dass wir uns in eine gute Richtung entwickeln. Genau. Und wir arbeiten natürlich im Training auch dran. Also wenn wir sehen, dass sowas ein Problem ist, genauso wie wenn Bälle fangen ein Problem wäre oder wenn Blocksätze ein Problem wäre, arbeiten wir sowas ja auch gezielt im Training dann und probieren das dann zu verbessern. Genau.
Ja. Also kann man sagen, das möchte eher täuschen vielleicht so von außen.
Nee, also es hat auf jeden Fall... Nee, das war schon richtig. Also gegen Köln war es 100% akkurat. Ja. Wir haben uns sehr geärgert und das war gegen Köln, haben wir nicht gut getackelt und das hat uns auf jeden Fall das Spiel auch ein bisschen verhauen. Das war wirklich sichtbar und da gebe ich dir vollkommen recht. Das war ein Fehler von uns Spielern und das haben wir probiert ein bisschen auszumerzen. Aber ich glaube nicht, dass es sich durch die ganze Saison zieht. Ich gehe davon aus, dass es ab jetzt besser geworden ist schon und auch noch besser wird.
Sehr schön. Also möchten wir jetzt zusammenfassen, in der Sommerpause hoffen, dass möglichst viele Verletzte zurückkommen, dass man endlich auch mal mit den Leuten spielen kann, mit denen man trainiert, wie Ulz Däuber selber sagte. Genau. Und ja, ansonsten, was ist jetzt so dein persönliches Ziel in der Sommerpause, außer vielleicht mal entspannen vom Football? Also hast du dir irgendwas vorgenommen, das will ich jetzt noch unbedingt besser machen oder wir wollen jetzt als Mannschaft die und die Punkte noch aggressiver angehen? Gibt es da irgendwas schon auf der Agenda oder ist jetzt wirklich erstmal Sommerpause, wir kommen mal einfach 10 Tage, 14 Tage runter und dann...
Malle Bierkönig, sowas.
Ja, Mosti genau. Macht Malle Bierkönig, hat er im Insta-Talk verraten.
Ach, wunderbar. Okay, der Mosti. Na gut, muss auch ein bisschen am Gewicht arbeiten, dass es noch hochgeht, damit er noch ein bisschen mehr ballern kann in der Rückrunde, damit die Defense noch mehr gepunished wird. Brauchen sie noch ein paar Bier. Ich glaube, die große Aufgabe ist, den Kopf klar zu bekommen, den Kopf frei zu bekommen, das Ganze zu reflektieren, was ist jetzt wirklich passiert, weil das ist ja auch in der Saison, ist es hektisch, da gehst du von Spiel zu Spiel, du hast jetzt den einen Gegner gerade gehabt, dann verlierst du vielleicht und dann musst du dich gleich für den nächsten vorbereiten, das ist ja auch fix und wir haben ja auch alle noch, also der Großteil von uns hat ja immer noch zu tun und macht Studium oder Arbeit und dann kommt man gar nicht dazu, wirklich mal durchzuatmen und zu sagen, hey, was ging hier jetzt eigentlich gerade ab? Und ich glaube, die große Aufgabe an die Mannschaft und auch an die Coaches, an die ganze Mannschaft, das ist einfach das zu verdauen, damit klarzukommen, was passiert ist, damit auch ein Stück weit abzuschließen, dass es jetzt erstmal durch ist. Wir können jetzt, wir sagen, wir können das Spiel jetzt nicht mehr gewinnen im Nachhinein. Ne? Wir können den Spielzug jetzt nicht mehr gut machen. Wenn wir den Touchdown abgegeben haben, den haben wir abgegeben, der ist jetzt weg. Und uns nach vorne zu fokussieren, mehr zu uns selbst wiederzufinden als Mannschaft, uns noch mehr, noch enger zusammenzuspielen und dieses Rücken-zur-Wand-Gefühl irgendwie auch für uns zu nutzen, für so ein bisschen Aufwind. Weil ich glaube, in der Underdog-Rolle ist es immer leichter und wenn man sich jetzt da wieder so ein bisschen reinbegibt und sagt, hey, wir müssen es jetzt abliefern und dann, wie gesagt, das bringt einen zusammen und einfach mit frischen Kräften reinzugehen, ich glaube, das ist das Wichtige jetzt erstmal. Aber wie gesagt, runterkommen, ein bisschen fit werden, ein bisschen trainieren gehen, ein paar Bier trinken am Bierkönig, wenn der Mossi das gerne machen möchte. Ja, aber einfach erstmal runterkommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns. Und dann mit frischen Kräften reinzugehen und dann volle Kraft voraus bis zum German Bowl hoffentlich dann durchzuballern danach, weil dann gibt es keine großen Pausen mehr. Dann muss es einfach laufen.
Das hoffen und wünschen wir uns alle. Und damit du auch genug Zeit zum Regenerieren hast, wollen wir dich ja auch gar nicht mehr allzu lange gängeln, uns weiter irgendwelche Fragen zu beantworten. Im Gegenteil, wir wollen dir jetzt noch die Chance geben. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Willst du den Fans noch was sagen? Willst du die Mutti grüßen? Willst du irgendwas anderes noch? Jetzt ist deine Chance, nochmal irgendwas loszuwerden.
Oh, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich hätte Liste schreiben müssen vorher, wenn ich alles grüßen möchte. Ich grüße auf jeden Fall alle meine Halle-Falken, Freunde und Familie, falls sie das überhaupt hören. Ich hoffe es.
Ja, deine Aufgabe, kräftig zu teilen, damit sie es hören.
Ja, auf jeden Fall. Das wird jetzt, ich kriege jetzt doppelt so viele Hörer, hoffentlich. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, eine wichtige Botschaft an die Fans, bitte gebt nicht auf. Glaubt weiter an uns. Ich glaube, das ist auch kein Problem. Nach den Spielen im Abklatschen habe ich bis jetzt immer positive Resonanz gesehen und Leute, die an uns glauben und die sagen, gib weiter Gas, Jungs, das wird noch, wir kriegen das hin und behaltet euch diesen Spirit bei. Wir als Mannschaft tun das auch. Wir geben nicht auf. Also kommt weiter zu den Spielen, unterstützt uns und dann ziehen wir die Saison noch schön zusammen durch. Und am Ende ist es dann umso schöner. Wenn es zwischendurch schwierig war, dann ist es noch geiler, wenn es dann klappt. Also seid dabei auf der Reise und ja, steigt mit auf den Bandwagon jetzt, wo es noch nicht zu spät ist. Beim German Bowl ist es dann doof, wenn ihr dann das wieder fernfällt. Nee, Quatsch. Also wirklich. Bleibt bei uns dabei. Wir werden noch eine Menge Spaß haben dieses Jahr, das hoffe ich. Und ich glaube, wir werden auch viel guten Football noch spielen. Und genau, verpasst es nicht.
Das sind doch schöne Schlussworte. Und damit würde ich sagen, bringen wir das jetzt hier auch zu Ende. Wir bedanken uns, dass du auf jeden Fall, dass du da warst. Das war sehr informativ. Und dann hoffe ich auf eine schöne, spannende zweite Saisonhälfte. Und dann wünsche ich erstmal einen schönen Urlaub und eine schöne Zeit zum Entspannen.
Ganz großes Dankeschön, genau. Und hab einen schönen Urlaub jetzt hoffentlich.
Danke, danke, dass ich da sein durfte. Ja, ihr beiden auch. Dies erholt euch auch gut für die Rückrunde beim Podcast, gell?
Jo, danke, ciao.
Danke, mach's gut, ciao.
Ciao.
Ja, dann haben wir es heute auch schon geschafft. Wir sind durch, herrliches Interview hatten wir. Und jetzt bleibt nur noch zu erwähnen, unsere nächste Folge kommt vor dem Düsseldorf-Spiel am 28.07. Auch wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Dann erwartet euch die Vorschau auf Düsseldorf und wir werden uns natürlich auch wieder um einen hübschen Interviewpartner für uns und für euch bemühen. In diesem Sinne, kommt gut durch den Sommer und mehr habe ich heute nicht zu sagen. Möchtest du noch was loswerden?
Nö, ich wünsche euch auch erstmal eine schöne, ja, eigentlich ist Quatsch, eine footballfreie Zeit ist nie eine schöne Zeit. Schöne Sommerpause euch, entspannt euch schön und dann hört dann bei der nächsten Folge wieder rein.
Genau. In diesem Sinne, macht's wie die Monarchs. Do it again. Bis zur nächsten Folge.
Do it again. Bye, bye.
Bye.